Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast LegalTech-Expertin Daniela Domokosch. Hallo Daniela.
Hallo, schön, dass wir uns wiedersehen.
Gerne. Unser Thema soll heute sein, ja, LegalTech-Jobs, Legal-Jobs, moderne Jobs im Rechtsbereich. Ja, ich habe da mal eine ganze Liste aufgeschrieben, die ich mal eben kurz vorlese, damit man sieht, was es also da bereits alles gibt an Titeln. Also wir haben den Legal Engineer, das war einer der ersten, die ich so gehört hatte in dem Bereich. Dann den Legal Prompt Engineer, dann haben wir den Legal Tech Manager, den Legal Operations Manager, den Head of Innovation Legal Tech, Legal Designer, Legal Tech Data Analyst. Also quasi ganz viel, auch sehr Verschiedenes. Ja. Worüber möchtest du zuerst sprechen?
Wir können gerne historisch vorgehen und mit
Historisch,
dem
ja,
Legal
was?
Engineer anfangen,
Ja.
wenn du möchtest.
Ja, gerne, gerne.
Das ist auch der Job, mit dem ich persönlich ja auch 2,5 bis 3 Jahre lange Erfahrung gemacht habe, wo ich persönlich auch ganz spannend finde, welche unterschiedliche Verständnisformen es auch davon gibt. Also wie unterschiedlich man diese Position auch ausgestalten kann. Weil mittlerweile gibt es ja die Jobbezeichnung auch so 4, 5 Jahre und die Leute, die man kennt, machen gefühlt alle vieles, aber ganz sicher nicht alle das Gleiche. Und so einen richtigen zertifizierten Ausbildungsweg oder Berufsbildungsprogramm gibt es dafür ja auch noch nicht. Also ich glaube, also Legal Engineer kann irgendwie gefühlt alles sein, von Knowledge Manager bis hin zu, ich sage jetzt mal, Bauer oder Entwickler von Entscheidungsbäumen, ja, bis hin zu jemand, der einfach nur im Innovationsbereich arbeitet. Wo man jetzt nicht wusste, wie man die Stelle bezeichnen soll, letzten Endes. Genau, ich glaube, das ist hauptsächlich ein Recruitment-Thema tatsächlich. Also wenn ich irgendwo Legal Engineer sehe, dann denke ich mir, okay, das ist eine Position, wo man unbedingt einen Juristen oder eine Juristin haben wollte, weil ich glaube, dass außerhalb von unserer Berufsblase die Jobbezeichnung eigentlich niemandem irgendwas sagt. Ich weiß auch noch ziemlich genau, als ich die Position bekommen hatte damals, hat mein Freund, der Ingenieur ist, gemeint, so, okay, glaub aber ja nicht, dass du jetzt damit zum Ingenieur geworden bist, weil du bist immer noch eine Juristin. Das fand ich ganz witzig.
Ja,
Aber
aber es
Recht hat
stimmt.
er am Ende, ne? Also man wird jetzt nur, weil man diese Position innehat oder sich beruflich so nennt, nicht plötzlich aus einem Geisteswissenschaftler zu einem Ingenieur. Und Mathe können wir ja auch alle immer noch nicht. Also es das heißt ja immer noch Judex und Calculat. Ich glaube, das bleibt auch letzten Endes dabei.
Warum glaubst du denn, dass der Begriff Engineer, also Ingenieur, überhaupt dann jemals verwendet worden ist? Das ist aber immer eine gute Frage. Da habe ich eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also,
Naja, es heißt
fällt
ja
dir da
auch
was ein?
Software Developer ist wäre ja so, dass
Ja.
das Pendant oder ich glaube, das ist so eine Position, was genau dazwischen ist. Und als Legal Engineer musst du ja in der Regel ja nicht entwickeln können. Deswegen bist du ja kein Developer, aber er soll ja einen technischen Touch haben. Hätte ja theoretisch auch Legal Architect sein können, aber weiß ich nicht. Also tatsächlich eine sehr gute Frage, kann man gerne nachrecherchieren oder vielleicht will jemand auch einen Aufsatz dazu schreiben, wie sich das entwickelt hat. Wäre tatsächlich interessant. Und Legal ist ja klar, also ich habe mittlerweile so ein bisschen diese kritische Meinung, dass überall, was man so ein bisschen eingemeinden möchte, sozusagen in das juristische Umfeld, einfach den existierenden Begriff nimmt, Legal davor setzt und dann hat man quasi den juristischen Beruf oder den juristischen Relevanz dafür geschaffen. An der Stelle ist es, glaube ich, relativ klar, dass man dann halt in irgendeiner Art und Weise eine juristische Tätigkeit ausüben wird.
Ja, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich würde es noch mal klarer sagen für viele, die das vielleicht jetzt noch nie gehört haben. Da gibt es ja durchaus welche, die das hier hören und sehen. Also Legal Engineer quasi so als Schnittstelle, ne, als Zwischenstelle zwischen einerseits juristischem Verständnis, was vielleicht dann gar nicht super detailliert sein muss, aber zumindest das Verständnis von Jura und auf der anderen Seite dann eben das Verständnis von Software, von Automationslösungen vielleicht auch die Kenntnisse von Legal Tech Software und so. Das ist ja eigentlich so der Beruf, ne?
Ja, wobei
Oder?
Legal Tech Software, glaube ich, man mittlerweile sehr gut ausklammern kann, weil da kommt ja vieles dazu, vieles geht. Ich glaube, es geht erstmal darum, sich jetzt nicht davor direkt zu sträuben, wenn es heißt, ja, du musst aber halt irgendwas verwenden, was nicht Microsoft Word, das besondere elektronische Anwaltspostfach oder irgendeine Kanzleisoftware ist. Also, dass man halt jetzt nicht mit dem alltäglichen Tools-Kit sozusagen des oder der Standardjuristen oder Juristin arbeitet, sondern halt schon irgendwie ein bisschen was anderes macht oder mit anderen Tools arbeitet.
Ja, so würde ich natürlich Legal Tech Software auch definieren. Also Word ist dann keine mehr. Für manche Leute ist das immer noch so. Aber jetzt hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert. Gehen wir doch gerne mal zum nächsten Job, den ich mir hier notiert habe. Der ist dann relativ neu. Das ist also der Legal Prompt Engineer, was ja dann kam eigentlich auch so mit ChatGPT und wo es eben dann ums Prompting ging, ne? Hast du damit schon was zu tun gehabt oder wurde das, hast du das schon mal irgendwo gelesen überhaupt, dass das gesucht worden ist oder ist das mehr so ein erfundener Begriff?
Ja, ich sag mal so, das ist, ich habe auch dazu tatsächlich, ich höre mich gerade richtig kritisch an, das bin ich tatsächlich nicht,
Naja.
finde ich auch schade, aber also das ist für mich ein Beruf, das ganz sicher kein Beruf sein wird. Vielleicht ist es aktuell ein Trend, um das so also als Art Marketingmaßnahme zu verwenden, zu sagen, hey, guck mal, wir sind so innovativ, wir suchen auch jemanden für diese Stelle sozusagen oder für diese Position, weil wir eben das Toolset dafür auch haben. Wenn dafür jemand gesucht wird, wird mit Sicherheit aber der Arbeitsvertrag am Ende so ausgestaltet werden, dass das ein Teilbereich der Tätigkeit ist, aber man halt darüber hinaus mit ziemlich hoher Sicherheit dann auch Legal Engineering, also klassische Legal Engineer Tätigkeiten ausüben wird. Also heißt jetzt wieder, ne, hier Softwareentwicklung, Teilsoftwareentwicklung, Product Ownership oder Schnittstellenposition. Ich glaube, es geht halt darum, dass man jetzt dieses Skillset haben sollte und man das halt auch relativ klar und transparent machen möchte, dass das Skillset gebraucht wird. Wobei ich mich dann auch immer frage, wenn man wirklich am Ball bleibt und regelmäßig vergleicht, wie die unterschiedlichen Modelle oder die Software, die auf die unterschiedlichen Modelle basiert sind, das sei es jetzt Claude, sei es jetzt das klassische OpenAI-Modell oder Bart oder was auch immer, das ändert sich ja auch sehr viel. Also mit jedem Update ändert sich gefühlt auch die Art und Weise, wie man prompten sollte. Vieles, was davor funktioniert hat, funktioniert auch nicht mehr. Und ich glaube, wir befinden uns aktuell auch in einer Phase, wo man erstmal noch sehr viel damit rumspielt, wo man das sinnvollerweise einbinden kann. Mir ist tatsächlich ganz wenig nur bekannt, wo man das im Alltag verwendet. Und wenn, dann ist es auch wenig konkret juristisch. Oder wenn das wirklich konkret eine juristische Tätigkeit ist, sei es jetzt Contract Generation oder irgendwelche Summaries oder irgendwelche Research-Sachen oder Analyse-Sachen, dann ist es meistens so, dass man selbst den Prompt gar nicht mehr schreibt, weil die Softwareentwickler das über irgendeinen dedizierten Button quasi in den Code reingeschrieben haben. Dementsprechend, ich glaube, das ist so ein One-Season-Wonder-Stelle, das feiern wir jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr wird man dann halt davon ausgehen, dass jeder und jeder in diesem Bereich dieses Skillset haben sollte oder zumindest mal ein Verständnis davon haben sollte, was man da können muss. Und ich finde, erlaub mir doch bitte diesen Zusatz, ich finde, dass, ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, jemand sogar auf LinkedIn auch die Tage geschrieben. Wir schreiben auch kein Google Prompt Engineering irgendwo hin. Es wird vorausgesetzt, dass man Google verwenden kann. Und wie du schreibst oder wie du die Suche dort verwendest, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, du gehörst vielleicht zu denen, die jetzt nicht mehr 18 sind. Das heißt, du schreibst
Nicht
wahrscheinlich
wirklich.
auch bei Wetterabfragen Wetter Deutschland heute oder so. Und viele schreiben ja in Google heutzutage, wie ist das Wetter heute in Deutschland? Also das ist ja eine andere Art und Weise, das Tool zu verwenden. Am Ende führen viele Wege ja nach Rom.
Ja, das stimmt.
Trotzdem sagt er, schreibt ja keiner in den Bewerbungsanforderungen, du kannst Google verwenden oder Google Prompt Engineering. Also
Google vorausgesetzt, so wie früher so Excel vorausgesetzt oder so.
genau.
Naja, vielleicht kommt das schon, dass man zumindest in Berufsbeschreibungen sowas sagt wie Grundkenntnisse in Word, in Excel, in Prompting oder so. Könnte sein, ne? Aber nicht als Hauptjob finde ich es auch ein bisschen komisch. Also ich könnte es mir eher vorstellen, um das abschließend zu sagen, wie du es meintest, dass eher eine Softwarefirma einen Legal Prompt Engineer sucht, der wirklich die besten Prompts rund um die Uhr entwickelt. Aber wer soll das sonst in der Kanzlei oder so ist, halte ich das für keinen sieben, also 5 Tage die Woche Job oder so. Aber naja, ich würde gerne mal zum nächsten kommen. Und zwar ist das ja der Legal Tech Manager, wobei man auch hier Legal Operations Manager, ein bisschen anders vielleicht, aber im Grunde ist es meiner Meinung nach ziemlich ähnlich, oder? Hast du das schon gehört und was versteht man darunter?
Ja, ich glaube, das ist somit die gängigste Positionsbeschreibung mittlerweile, weil, oder meiner Meinung nach vielleicht, weil viele erkannt haben, naja, mit Legal Engineer kommst du irgendwie nicht so weit und das klingt halt auch sehr technisch. Tatsächlich ist aber bei den meisten von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Legal Tech Projekten, die man jetzt in der Kanzlei oder im Unternehmen macht, sehr, sehr viel Projektmanagement. Und wenn du halt einen Manager dran setzt, dann landest du sehr schnell bei einem Berufsprofil, wo man in der Regel dann auch Projektmanagement-Erfahrung haben wird. Eben aber halt an der Schnittstelle Legal, IT und dann halt eben Wirtschaft, Corporate-Umfeld in irgendeinem Zusammenhang.
Könntest du da vielleicht mal, wie gesagt, wir machen das ja auch für Leute, die von Legal Tech noch nie was gehört haben, ja. Ob das jetzt vielleicht Studentinnen, Studenten sind oder ob es Anwälte sind, die damit nie was zu tun gehabt haben oder so. Deswegen könntest du vielleicht mal ein bisschen konkreter beschreiben, was so ein Legal Operations Manager so im Groben so zu tun hat, zum Beispiel in der Kanzlei oder auch in der Rechtsabteilung. Das unterscheidet sich ja auch noch etwas. Was sind das so für Tätigkeiten überhaupt?
Wir sagen ja oft, dass sowohl Kanzleien als auch Rechtsabteilungen noch sehr traditionell arbeiten. Das wird sich ja über die Zeit geändert haben mit den jeweiligen Kanzleisoftware oder mit den gängigen Tools, Microsoft Office 365 oder die Google Suite oder Workspaces und was da halt eben auch alles mitkommt, die sehr viel Modernisierung reingebracht haben. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für uns als Branche so typisch, dass wir uns davor sträuben, viele Tools auszuprobieren, zu testen und zu gucken, wie kann ich meine Tätigkeit verbessern, schneller machen und wo kann ich auch Abstriche machen. Wir sind ja zumindest mal jetzt im deutschen Sprachraum oder in Deutschland sehr darauf gepolt, eine maximal perfekte Leistung abzugeben, also immer dieser 100% Anspruch. Und sobald es irgendwo was automatisiert wird oder man so ein bisschen die Kontrolle abgibt, besteht ja die Gefahr, dass man von diesem 100% Anspruch sozusagen runterkommen muss. Gerade bei Automatisierungen ist es ja so, dass man vorher ja die Regeln bildet, wie zum Beispiel eine Entscheidung sozusagen generiert werden soll oder wie ein Dokumententemplate sozusagen in welchen Fällen das verwendet werden soll. Und da gibt man ja gewisserweise so ein bisschen die Kontrolle ab. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel in einem Unternehmen ein Self-Service-Tool, zum Beispiel der Personalabteilung, an die Hand zu geben, wo sie jetzt nicht jedes Mal bei der Standardfrage in der Rechtsabteilung anrufen müssen oder eine E-Mail schreiben müssen, sondern selbst entweder in einem Playbook nachgucken können oder ein Chatbot nutzen können, um diese Frage herauszufinden, dann ist es gewisserweise ja schon so, dass du sagst, okay, wir als Rechtsabteilung haben dieses Tool gemeinsam erstellt, gemeinsam mit zum Beispiel oder unter Anleitung oder Management eines eben Legal Tech Managers. Und dann ist dieses Tool hingestellt und wir sind dann quasi als Rechtsabteilung dafür zuständig, zu gucken, dass das Wissen, was dort verbaut wurde, sage ich jetzt einfach mal, aktuell ist, immer noch den entsprechenden Richtlinien des Unternehmens entspricht. Aber an sich für die Verwendung im Alltag ist dann zum Beispiel die Personalabteilung zuständig oder Buchhaltung oder wie auch immer. Und wie gesagt, dadurch gibt man ja so ein bisschen die Kontrolle ab. Deswegen, glaube ich, sträuben sich viele davor. Und deswegen hat es jetzt letzten Endes auch so lange gedauert, bis wir verstanden haben, okay, ohne geht das aber halt einfach gar nicht mehr.
Also, dass man dafür quasi eine extra Position benötigt, ne? Anstatt
Genau.
dass das der General Counsel einfach irgendwie nebenbei macht oder
Ja.
irgendwie die Anwälte nebenbei machen oder so. Also das kenne ich ja auch noch, dass dann quasi bei mittelständischen Kanzleien zum Beispiel dann einfach einer abgestellt worden ist, von wegen, sie kümmern sich jetzt mal um Legal Tech so irgendwie, ne? Was dann meistens nicht so gut funktioniert hat. Nicht immer, aber oft eigentlich, soweit ich das in der Erfahrung hatte, die letzten paar Jahre gesprochen. Ne? Gut, ja.
Ich meine, es ist ja gut, wenn jemand dafür abgestellt wurde, ne? Also oft,
Ja,
also ich
immerhin,
kenne das noch
ja.
so, wo es geheißen hat, du machst es halt jetzt fakultativ und top und wenn du Glück hattest, dann hast du noch irgendwie einen Bonus dafür gekriegt, aber so in
Naja gut,
den
so meinte ich
neben der
das.
normalen
Also
Tätigkeit.
nicht hauptsächlich, sondern wirklich zusätzlich. Ne? So, du machst das mal ab, also abgestellt dafür nebenbei. Ja,
Schwie
ja.
schwierig.
Das schon, ja, genau. Genau so. Als nächstes hatten wir den Job, ja, Head of Innovation Legal Tech. Unterscheidet sich das noch etwas oder ist das eigentlich dann auch schon so ein bisschen das Zwischending zwischen Manager und Engineer, zwischen den beiden Berufen? Das ist so ein Überding, Head of Innovation, oder ist das schon wieder was anderes?
Ich glaube, Head of Innovation im Unternehmen ist normalerweise halt schon da, ne? Also du hast meistens eine Position, die so ein bisschen für Innovationsprojekte, fürs IT, so Prozessoptimierung und solche Themen zuständig ist. Und da entstehen vielleicht auch schnell so ein bisschen Kulturkämpfe, wenn die Rechtsabteilung sagt, ja, wir möchten aber jemanden mit juristischem Hintergrund wissen, der wir vertrauen, weil in unserer Branche ist dieses, naja, der Stallgeruch, sage ich jetzt mal, ist immer noch sehr willkommen.
Ja.
Das heißt, man wünscht sich jemanden, der aus dem gleichen Milieu sozusagen kommt und vielleicht den gleichen Bildungsweg genossen hat und dann irgendwann falsch abgebogen ist sozusagen. Aber dann ist die Frage, an wen berichtet diese Person? Berichtet diese Person an den General Counsel oder berichtet diese Person an den Head of Innovation? Also das muss man vor allem von der Kultur her und von den Berichtswegen her, glaube ich, sehr gut ausgestalten. In der Kanzlei ist es ja in der Regel, glaube ich, weniger ein Problem, weil da sind sowieso ohnehin die meisten Anwälte und der klassische Partner oder die klassische Partnerin, wie ich das zumindest mal kenne, wird zwar so eine Art Innovation-Position haben, so wie ja auch ein Manager Counsel zum Beispiel gibt, aber trotzdem wird die Person jetzt nicht die inhaltliche Arbeit machen oder das Projektmanagement oder das Ganze maßgeblich steuern, sondern im Zweifel einfach den Finanzpool dafür zur Verfügung stellen und in irgendwelchen Gremien die Entscheidungen, die aus dem Fachbereich herangetragen werden, tragen. Also von der Position her ist es schon eine, die, glaube ich, weniger inhaltlich und operativ arbeitet, und eher sich darauf verlassen muss oder darf, was dann eben der Manager oder der Legal Engineer inhaltlich sozusagen an die Position herantreckt. Das sind aber die Positionen, die ich persönlich auch aktuell ein bisschen schwierig finde, weil sie meistens von jemandem ausgeübt werden, der oder die schon, keine Ahnung, seit 30 oder 40 Jahren Anwalt oder Anwältin ist. Und wo es ganz wenige Beispiele dafür gibt, wo die Personen tatsächlich inhaltliche Erfahrung haben. Und ich finde persönlich die inhaltliche Erfahrung an der Stelle tatsächlich sehr, sehr wichtig. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, es ist ja eh spannend über alles, was wir jetzt reden. Das ist ja im weitesten Sinne sehr kurzzeitig neu. Also es gibt ja alles erst seit ein paar Jahren, manches erst seit einem Jahr. Prompt Engineer haben wir ja schon gesagt, das ist letztes Jahr vielleicht entstanden, ja. Und deswegen, also alles wird sich da verändern. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, was du zu der gesamten Branche sagst. Ich würde gerne die beiden Jobs, die letzten, die ich nochmal aufgeschrieben habe, besprechen. Das ist einerseits der Legal Tech Data Analyst. Das ist schon mal ein bisschen anders, ne? Was macht der so?
Wenn wir jetzt daher kommen, dass du und ich beide Juristen sind, wäre tatsächlich und eigentlich alle anderen Positionen, die wir bisher aufgelistet haben, klassischerweise wahrscheinlich auch juristische Positionen sind, also die von einem Juristen und Juristen ausgeübt wird,
Ja.
wäre das eine, wo ich sagen würde, das sollte definitiv niemand sein, der klassisch Jura studiert hat auf zwei Staatsexamina und fertig, sondern diese Position ist eher jemand, der oder die klassisch Data Analytics oder Mathe oder irgendwie Statistik studiert hat und dann sich in diese klassische Domäne recht eingearbeitet hat. Weil wir kennen ja in Deutschland ein, zwei Beispiele, wo beides vorhanden ist, also wo die Leute erst Jura studiert haben, klassisch, und dann sich diese Skills angeeignet haben. Das funktioniert ganz, ganz gut bei denen.
Ja.
Die Personen sind auch ehrlicherweise in meinen Augen einfach Wahnsinn, aber das wird es flächendeckend nicht geben. Wohingegen Analytics im Legal-Bereich, also wenn man jetzt die beiden runterbricht auf das Denglische, also klassische Analyse und Verarbeitung von Daten in der Domäne Recht, brauchen wir in der Zukunft ganz, ganz häufig. Das kann aber halt auch wirklich tendenziell jeder gute Datenanalyst und Datenanalystin. Da
Das
braucht es
heißt,
halt wieder die Legal Tech Manager, die dann die Domänenwissen weitergeben. Ne? Also
ja,
das ist
genau.
spezifischer.
Das denke ich schon, weil wenn diese Person jetzt zwar in dem Data Analyst Bereich ganz toll ist, aber überhaupt keine Ahnung von juristischem Verständnis hat, ja, weiß ich nicht. Also dann ist es eben so, wie du sagtest, dann bräuchte man mindestens noch entweder einen Anwalt, Anwältin oder Jurist, wie auch immer, oder eben dann solche Positionen wie den Legal Engineer, der da noch mal sicher mit zusammenarbeitet, ne? Also das denke ich, ist dann schon so, ne?
Andererseits muss man auch sagen, ich habe zumindest mal vor 1,5 Jahren gelernt, dass es den Job des Aktuars gibt. Das sind ja Versicherungsmathematiker und wenn man das so sieht, sind die
Ja.
auch irgendwo Data Analysts in der Versicherungsbranche. Also ist die Frage, ob es irgendwann auch so eine Art Ausbildungsformat geben wird, wo man sagt, okay, lieber Data Analyst, liebe Mathematiker, jetzt gehst du noch mal für 1,5 Jahre berufsbegleitend in die Berufsschule. Und lernst halt quasi, keine Ahnung, so eine Einführung ins Recht für Mathematiker oder sowas. Ich meine, es gibt ja an vielen Universitäten Einführung in das öffentliche Recht für Wirtschaftswissenschaftler oder Einführung in das Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Mit Sicherheit wird es solche Angebote dann auch in irgendeiner Art und Weise geben, was ja auch gut ist.
Bevor wir jetzt zum letzten Beruf, dem Legal Designer, Legal Designerin kommen, was ich schon nochmal als was Spezielles sehe, ja, also nochmal so ein bisschen abgegrenzt von allem anderen. Es ist ja eigentlich so, dass die bisher genannten Jobs, die wir jetzt alle besprochen haben, eigentlich in kleinen Kanzleien wahrscheinlich keine Rolle spielen werden, oder? Weil ich meine, kann man sich vorstellen, dass zwei Anwälte, drei Anwälte zusammen sind und die stellen dann Legal Engineer und irgendwie einen Legal Operation Manager ein? Nein. Also es betrifft ja eigentlich Rechtsabteilungen, es betrifft große Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, vielleicht noch, also auf jeden Fall sogar Legal Tech Kanzleien, wenn man die denn so nennen will, die paar, die es da gibt, ja. Aber was denkst du, diese ganzen neu genannten Berufe, werden die auch wirklich für kleinere Kanzleien eine Rolle spielen? Kann man sich das überhaupt vorstellen?
Ich glaube, das kommt gar nicht auf die Größe der Kanzlei und die Anzahl der Berufsträger an, sondern darauf, welches Fachbereich sie adressieren. Also sehen Sie jetzt zum Beispiel Fachanwälte für Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, also die klassischen Rechtsbereiche, wo es sehr beratungsintensiv ist, weil die Person, ja, ich sag mal, das sind Themen, die das Leben betreffen, die sehr intim sind, die sehr hohe Sensibilisierung auch in der Kommunikation von den Berufsträgern erwarten oder erwarten lassen könnten. Und das sind auch Bereiche, die sehr, sehr schwer automatisiert abbildbar sind. Wohingegen, wenn jetzt jemand in einer Einmannskanzlei Datenschutzrecht zum Beispiel bearbeitet, dann spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen zu sagen, hey, ich mache meine Sozietät zusammen mit einem angestellten Legal Engineer auf und mit dem zusammen baue ich meine Entscheidungsbäume auf Basis von irgendwelchen Tools und gebe damit irgendwelchen Self-Service-Angebote an meinen Mandanten weiter oder nutze sie, um meine eigenen Prozesse zu optimieren, so dass ich dann nur noch die Sachen automatisieren muss, nur noch die Sachen quasi manuell bearbeiten muss, wo es wirklich notwendig ist oder wo es wirklich sehr sehr große Besonderheit quasi in dem Fall angeht. Also es kann durchaus in beide Richtungen gehen, wenn aber auch nur so lange, bis die Kanzleisoftware das nicht können. Also ich würde tendenziell mit der Zeit schon erwarten, dass eine Kanzleisoftware irgendwann so Standardwissen bereithält, so Module bereithält, wo man sagt, okay, keine Ahnung, die Musterverträge sind alle schon drin, dann passt man nur noch seine eigenen Besonderheiten und Wünsche an oder ja, so die Standardtätigkeiten, die sehr, sehr, sehr gut automatisiert abbildbar sind. Dann braucht es solche Positionen ja wiederum nicht mehr, weil das kriegst du eh von deinen Kanzleisoftware.
Ja, interessanter Punkt. Also beides ist wahrscheinlich für kleinere Kanzleien noch nicht so auf dem Schirm. Vielleicht überholt das eine das andere, sodass es dann direkt über die Software gelöst wird, über Software, die auch natürlich AI, KI dann integriert hat und so. Das sind natürlich dann wahrscheinlich die Bereiche, ne? Dann, wie gesagt, der letzte Job, Legal Designer, Legal Designerin. Was kannst du dazu uns erzählen?
Ich mag die paar, die wir in Deutschland haben, weil sie einen ganz, ganz schwierigen Job ausüben, finde ich. Das ist eigentlich was, ich sage jetzt mal, überhaupt nicht Jura-spezifisches, weil Design Thinking einfach ein Toolset ist. Also wenn man das jetzt wirklich sehr kritisch anschauen wollte und beleuchten wollte, dann würde man sagen, naja, geh doch mal in die Schulung, mach da deine 2, 3 Monate, lern einfach das Handwerkszeug, dann kannst du das auch. Aber warum diese Position so besonders ist, sind wir Juristen selbst. Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, der Stallgeruch, die Art der Kommunikation, dass es halt einfach leider was anderes ist, wenn man mit einem LLM, also nicht mit dem KI, sondern mit dem Master hinter dem Namen oder mit dem Doktor auftritt. Das ist einfach eine andere Erscheinung und dann gehen wir leider innerhalb der Branche auch sehr, sehr anders mit den Menschen um. Das heißt, entsprechend würde man jetzt erwarten, dass jemand, der traditionell sozialisiert wurde unter Juristinnen und Juristen, wenn da einfach jemand vorbeikommt, der Legal Designer oder Designerin heißt, das Ansehen, der Akzeptanz, die Bereitschaft zu Kooperation, Mitwirkung einfach eine andere ist, als wenn ich von den sehr, sehr vielen Designern, die so auf dem Markt zur Verfügung stehen, einfach nehmen würde. Und diejenigen, die eben mit unserer Domäne bisher auch nichts zu tun hatten, hätten auch ihre inhaltliche Schwierigkeiten. Also das ist jetzt wieder der Vorteil des Domänenwissens, wobei meiner Meinung nach hauptsächlich der Vorteil tatsächlich an dem Stahlgeruch und der Kommunikationsart liegt.
Ich würde aber gerne, dass du noch mal ein bisschen erklärst, was ein Legal Designer überhaupt macht.
Die Legal Designer generell, würde ich sagen, braucht es immer bei allen neuen Projekten. Die bringen nämlich die Perspektive der Kundenzentriertheit rein. Wir sagen ja immer, oder mittlerweile sagen wir, es gibt sowas wie den Rechtssuchenden ja nicht, weil die Menschen nicht ihr Recht suchen, sondern sie suchen eine Lösung für ihr Problem. Aber dieses Problem wird von diejenigen, die die Lösung dafür kreieren, oft immer aus ihren eigenen Sichtweisen sozusagen gelöst. Wir denken immer an uns selbst, wir, nur es ist absolut menschlich, wir sehen, wie wir das Problem sehen und konstruieren auch automatisch eine Lösung quasi auf unsere Art und Weise. Und Legal Designer bringen mit dieser Methodik des Design Thinkings die Sichtweise und auch diese permanente und richtig penetrante Erinnerung rein. Nein, du löst das Problem jetzt nicht gerade für dich, sondern du löst das Problem für deinen Kunden und stellst damit auch sicher, dass die Lösung, die du präsentierst, idealerweise auch wirklich A, das Problem des Kunden löst und B, auf eine Art und Weise, wie der Kunde das auch versteht. Das heißt, man definiert vorab den Kunden, nimmt auf, was tatsächlich auch das Problem ist, weil oft ist es auch so, man weiß gar nicht, was das Problem ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und sagen würde, Patrick, ich brauche eine Softwarelösung, eine KI-Lösung für dies und jenes und du mit deiner jahrelangen Erfahrung würdest mich angucken, würdest zwei Fragen stellen und würdest am Ende sagen, nee, eigentlich brauchst du eine gute Dokumentenablage. Das ist ein Teil des Designprozesses zu sagen, was ist jetzt dein Problem? Was hast du? Welche Lösungswege stehen dir zur Verfügung? Und lass uns diesen Lösungsweg quasi gemeinsam kreieren und in einem iterativen Prozess auch auf regelmäßige Basis überprüfen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Klassischerweise ist es so, du hast den Anspruch, schreibst deinen Anforderungskatalog, baust irgendwas, hörst dich 6 Monate lang gar nicht. Und 6 Monate später stellst du fest, das, was du gebaut hast, ist gar nicht das, was man jetzt eigentlich haben wollte.
Ja, es ist sicherlich auch keine Verwunderung, dass also der, du hast jetzt gesagt, der Kunde, ja, alleine das Wort ist ja schon in der Anwaltschaft nie so gesehen worden. Es war nie ein Kunde, es war immer ein Mandant oder manchmal hat man noch Klient gesagt, aber besser Mandant eigentlich, ja, oder Mandantin. Und alleine schon diese Herangehensweise an das, dass man einen Service bietet, eine Dienstleistung, dass es einen Kunden gibt, ja, so wie das ja dann quasi im besten Fall Jeff Bezos gemacht hat mit Amazon, dass er gesagt hat, okay, wir gehen mal daran, dass wir sagen, was will denn unser Kunde, ne? Was machen wir mal alles ideal für den und nicht für unser Unternehmen an erster Stelle. Also diese Veränderung, das gibt es ja auch noch nicht lange. Deswegen gibt es den Legal Designer eben auch noch nicht so lange. Also zumindest nicht, dass es wirklich breit ist, ne? Und das ist also eine interessante Entwicklung, ne?
Ich weiß gar nicht, seit wann Astrid tätig ist. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren an der Stelle. Spoilers im Hintergrund
Ja, es würde mich
oder
jetzt wundern, wenn es 20 Jahre wären, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ein paar Jährchen wahrscheinlich schon, aber
ja.
ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Aber die
Vielleicht
Nachfrage
machen wir
wird
mal einen
mit
Podcast
Sicherheit.
mit ihr und dann werde ich sie fragen.
Ja, aber die Nachfrage wird mit Sicherheit gestiegen sein, hoffe ich
Oh,
zumindest mal
bestimmt, ja, davon
über die
gehe ich
letzten
aus.
Jahre. Ja.
Ja, ganz sicher. Und ich höre das auch von anderen Seiten. Also da ist immer mehr Nachfrage. Also ich glaube, das ist schon eins der führenden Dinge, wobei eigentlich alle Berufe, die wir genannt haben, ja eben alles relativ neue sind und eben alle auch Nachfragen haben, ne? Ich würde gerne noch mal zur juristischen Ausbildung gehen. Du bist ja auch noch gar nicht so lange aus der Ausbildungssache raus, also jedenfalls nicht so ewig lange, so wie ich, ja, da ist es schon lange her. Wie ist das denn, auch wenn du das noch ein bisschen mitbeobachtest, glaube ich, ne? Wie ist das denn, bereitet denn das juristische Studium, was auf das erste Staatsexamen geht, bereitet das die Studentinnen und Studenten auf diese ganzen neuen Berufe vor? Will das überhaupt darauf vorbereiten? Also, wie ist da so Eindruck? Es gibt ja schon, nochmal eingeworfen, es gibt ja schon ein paar Ausbildungsmöglichkeiten mit dem Begriff Legal Tech. Also da kann man ja schon was machen. LLM hast du ja erwähnt, kann man auch machen. Also hat sich schon was getan. Aber wie ist da so deine Kenntnis und dein Eindruck zur juristischen Ausbildung bezogen auf diese ganzen neuen Berufe?
Also, wenn ich jetzt auf meine persönliche Ausbildung zurückdenke, damals auf keinen Fall gar nichts. Also alles, was ich mir während des Studiums angeeignet habe, kam von woanders. Das waren Vorlesungen des Wirtschaftswissenschaften, das waren Vorlesungen der Informatik oder die typischen Berufsschulen oder Programme der Uni. die so allgemein auf den Berufseinstieg vorbereitet haben, die es zumindest mal in Würzburg gegeben hat. Und leider Gottes war es bei mir damals auch so, dass an unserer Universität keine studentische Initiative sich geformt hat. Da war die Nachfrage einfach viel zu gering. Und das ist aber der wahnsinnig große Vorteil von, ich sage mal, mittlerweile fast allen größeren Universitäten und Fakultäten, dass es entweder eine studentische Initiative vor Ort gibt oder die Möglichkeit gibt, sich an eine der bundesweiten Initiativen remote anzuschließen. Und das ist halt ein Wahnsinnsmöglichkeit, sich während des Studiums Wissen anzueignen. Aber man muss sich wirklich vor Augen führen, und ich persönlich bin auch der Meinung, das mag umstritten sein, dass das nicht die Aufgabe ist, des ersten juristischen Staatsexamens sich auf diese Berufe vorzubereiten, sondern die aktuell dedizierte Aufgabe jetzt von Gesetzes wegen oder von den Justizprüfungsämtern ist es, sich auf den ersten Staatsexamen vorzubereiten und auf den klassischen Bildungsweg. Und ob man jetzt von diesem traditionellen oder von dem vorgesehenen Weg abweichen möchte, das ist ja eine höchst individuelle Entscheidung. Und vor allem ist es auch nicht eine, die breite Masse betrifft. Das heißt, ich finde es auch die Erwartung schwierig zu sagen, die Uni muss mich vorbereiten auf diesen Weg. Ich finde, die Uni kann einen vorbereiten. Dann hat die Uni oder die Fakultät sich sozusagen selbst ein Leuchtturm hingestellt und hat gesagt, wir sind eine Fakultät, die nicht nur den eigentlichen Job sozusagen erfüllen möchte, was wir machen müssen, also den Zugang oder das Bestehen des ersten Exams, sondern wir machen etwas on top. Aber das ist halt auch immer etwas on top. Das ist jetzt nicht primär die Aufgabe der Fakultäten. Jetzt können wir natürlich auch über die Kämpfe und Attraktivität der Fakultäten untereinander sprechen und dass es denen empfohlen oder dass ich denen das empfehlen würde zu machen, weil es steigert definitiv die Attraktivität. Aber ich sehe das jetzt nicht als Muss. Vor allem, weil wenn man sich für dieses Thema interessiert und wenn man in diesem Bereich Fuß fassen möchte und später sich so einen Job auch vorstellen kann, gibt es mittlerweile wahnsinnig viele Angebote, Personen, die diese Rollen bekleiden. Und alle von uns und alle Angebote sind auch maximal zugänglich. Ich habe keines der Angebote gesehen, die jetzt so wahnsinnig exklusiv gewesen wären. Oder dass, wenn man sich jetzt getraut hätte, irgendwie die Person XY nach einem Austauschgespräch zu fragen, dass jemand gesagt hätte, also mit dir oder überhaupt mit jemandem rede ich nicht. Das heißt, ich nenne es jetzt mal Szene oder die Blase ist extrem offen. Die Inhalte sind da. Die Kurse sind entweder auf YouTube und kostenfrei zur Verfügung stehen. Meistens ist halt der Aufwand, den man erbringen muss, ist, dass man sich abends nochmal dran setzt oder auf Veranstaltungen geht, da anreist. Also man muss halt selbst die Eigenleistung erbringen und dann steht meiner Meinung nach dem Ganzen eigentlich überhaupt nichts mehr im Weg.
Genau, also vor allem dazu vielleicht noch, es gibt ja auch diese ganzen Legal Tech-Initiativen, die studentischen Legal Tech-Initiativen. Also
Genau.
ich weiß nicht, ob es mittlerweile an jeder Uni ist, aber jedenfalls an sehr vielen, vielleicht schon an fast jeder, ist es, glaube ich, schon etwas, ja. Das heißt, über die kann man sich ja auch immer informieren und dort auch ja nicht nur was lernen, sondern auch sch schauen, wie das weitergeht. Vielleicht abschließend noch die Frage. Du hast gerade gesagt, das ist nur eine sehr kleine Minderheit von Studierenden, die sich dafür interessiert auch, ja. Und ja, das Jurastudium ist ja auch nicht einfach, ist auch schwierig, dann noch nebenbei noch was zu machen. Wenn man es nicht wirklich total gerne will, wird man sich auch darauf nicht konzentrieren, sondern eher auf ein gutes Examen wahrscheinlich, ne? Aber wie siehst du das denn, weil du gesagt hast, es ist nur ein kleiner Teil? Glaubst du denn nicht, dass sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren, also in der Rechtsbranche, auch sehr stark verändern wird und dass es eben deutlich mehr solcher Berufe geben wird, als denn jetzt die klassischen Juristen und daran anschließend nochmal, selbst der klassische Jurist, wird der in 5 bis 10 Jahren deiner Meinung nach noch so tätig sein, noch so viele, wird es dann noch so viele geben und so weiter. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also Stichwort auch KI natürlich, ne?
Vielleicht ein Punkt ganz kurz noch zu dem Thema Staatsexamen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Man wird quasi seinen Fokus auf das Staatsexamen lenken, aber es gibt ja auch die Möglichkeiten zu verlängern. Also es gibt, glaube ich, aktuell ein wahnsinnig hoher Druck seitens der Studierenden zu sagen, du musst in der Regel Studienzeit fertig werden, du musst den Freischuss mitnehmen, du musst alles tun, um die absolut beste Note da rauszureißen. Man macht sich so wahnsinnig viel Druck und ich glaube, dass es gar nicht mal so viel schaden würde, wenn man das schafft, sich so ein ganz bisschen nach hinten zu lehnen. Ja, die Examensvorbereitung ist wahnsinnig anstrengend, dauert aber auch eine absehbare Zeit. In der Zeit kann man ja durchaus seine Legal Tech Aktivitäten auch wieder reduzieren, aber das Studium nicht dafür zu nutzen, links und rechts zu gucken, weil man in diesem Stress drin ist, zu sagen, boah, Freischuss und beste Note von A bis Z und immer, damit macht man sich einfach keinen Gefallen. Also ich würde immer dafür appellieren, während des Studiums ein, zwei Stunden die Woche, das ist ja nicht viel, aber ein, zwei Stunden die Woche links, rechts zu gucken, ein paar studentische Initiativen, Events mitzunehmen, sich zu engagieren, das bringt einem so, so, so viel mehr. Und am Ende, ob ich im dritten Semester in irgendeinem Schein 6 Punkte geschrieben habe oder 11 Punkte geschrieben habe, hat für das Examen am Ende einfach keine Relevanz. Also ich sprich mich jetzt natürlich nicht für viel gewinnt während des Studiums aus, aber trotzdem ist es so, dass dieser Anspruch, zweistellig während des Studiums zu schreiben, meiner Meinung nach nicht so sonderlich hoch sein sollte und vor allem nicht dieser krampfhafte, wahnsinnige Druck. Jetzt zu deiner Frage zurückgekommen, mit den Skills. Mit Sicherheit ist es so, dass viele der Fähigkeiten, gerade was Digitalaffinität und der Umgang mit diversen Software, irgendwann natürlich zur Normalität gehören wird. Trotzdem ist es so, ich sehe aktuell zum Beispiel keine Stellenausschreibungen für Anwältinnen und Anwälten in Kanzleien, dass da dran steht, du solltest absoluter Profi oder erfahren sein mit der Kanzleisoftware XY, die wir in der Kanzlei einsetzen. Das heißt, viele der Software werden in der Zeit so sein, es werden sich Standards herausbilden, dafür gibt es Schulungen, die Schulungen besucht man dann einfach, dann weiß man damit umzugehen und dann ist man aber einfach nur ein Nutzer dieser Tools. Die Jobs, über die wir vorhin gesprochen haben, sind aber die Jobs, die diese Tools kreieren, erstellen, die Bedarfe dafür aufnehmen und dann für den Nutzer quasi produzieren. Das heißt, es entfernt sich so ein bisschen oder es spaltet sich die Szene sozusagen in zwei Bereiche. Einmal die Nutzer und einmal die dieser Tools weiterhin eben erstellen und produzieren werden. Und ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob diese Berufe langfristig von Juristen bekleidet werden. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan zum Beispiel von dem Bildungsweg der Wirtschaftswissenschaftler. Und wenn wir insgesamt die Legal Tech Thematiken uns anschauen, wir bewegen uns ja immer an der Schnittstelle von Wirtschaft, Informatik und Recht. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich Juristen, die jetzt nur eine Domäne, die Domäne des Rechts kennen, sich in Informatik und Wirtschaft schnittstellenmäßig einarbeiten sollten, obwohl es sowas wie Wirtschaftsinformatiker gibt, die schon zwei von den drei Bereichen sozusagen abdecken und sich nur in der Domäne des Rechts sozusagen einarbeiten müssen. Dafür war für mich persönlich die Antwort bisher immer, liegt am Stahlgeruch. Dazu kann ich nur zurückkommen. Aber es ist durchaus so, dass aus allen drei Domänen sozusagen Menschen geben kann oder Ausbildungswege geben kann, die die anderen zwei sozusagen erfassen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann ein LLM Legal Tech von einem klassischen Studenten der Informatik oder Studentin der Informatik zum Beispiel besucht wird, sofern die Zulassungsvoraussetzungen natürlich da sind. Oder ein Wirtschaftswissenschaftler, ein BWLer oder BWLerin mit Informatik und Recht. Das heißt, wir werden, ich sage jetzt mal, ein diverseres Profil bekommen, wer diese Stellen alles ausfüllen kann. Und dementsprechend bin ich auch überhaupt nicht irgendwie alarmiert oder beunruhigt, inwiefern wir die richtige Person dafür finden werden, weil es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, woher diese Personen kommen können.
Ja, sehr interessant. Alleine die ganzen Berufe, die es da gibt und noch geben wird und wie sie sich verändern, ja. Ich danke dir herzlich für das Gespräch, Daniela. Vielen Dank.
Vielen Dank dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.